Sag ich mal guten Morgen. Der Titel meines heutigen Vortrags heißt Open Source professionell einsetzen. Ja, mal kurz am Anfang, warum geht's da, beziehungsweise warum habe ich dieses Thema gewählt? In letzter Zeit ist es wieder, sag ich mal, öfters vorgekommen, dass ich auf Firmen und Personen getroffen bin, die sich mit dem Gedanken, eben Open Source im professionellen Bereich einzusetzen, auseinandergesetzt haben. Ich aber sehr oft den Eindruck habe, dass die Leute gar nicht wissen, was das bedeutet. Die Leute wissen nicht, wo die Unterschiede zu einem kommerzieller oder proprietärer Software ist, was die Vor- und was die Nachteile ist, und manchmal wissen die Leute gar nicht eigentlich, was Open Source wirklich ist. Ich persönlich finde es eigentlich sehr wichtig, dass Open Source auch verstärkt im professionellen Bereich eingesetzt wird, da einfach heutzutage Marktanteil für jede Software einfach eine sehr wichtige Sache ist. Je mehr Interesse an einer Applikation, an einem Programm da ist, desto mehr wird die Weiterentwicklung gefördert. Und wenn es sich dabei eben um Open Source handelt, dann können wir alle davon profitieren. Aus dem Grund probiere ich halt eigentlich immer den Leuten, sage ich einmal, dann zumindest meinen Blickwinkel aufzuzeigen, warum ich ziemlich davon überzeugt bin, dass Open Source einfach eine gute Lösung ist und ihnen einfach, sage ich mal, Lösungsansätze zu liefern, dass sie es professionell oder im professionellen Bereich einsetzen können. Gut, ganz kurz zu mir. Wie man sicher schon aus den ersten Sätzen gehört hat, ich bin absolut überzeugt von Open Source. Arbeite mittlerweile schon mehr als 10 Jahre mit Linux und verschiedensten Open Source Applikationen. Im privaten sowie auch im beruflichen Bereich. Arbeite mittlerweile eigentlich schon fast gut 15 Jahren im Telekommunikations- und IT-Bereich. Habe dort verschiedenste Rollen, sage ich auch schon, übergehabt, von Support- und Software-Ingenieur und in den letzten Jahren überwiegend als Software-System- und Solution-Architekt mit Schwerpunkt Open Source. Das heißt, auf verschiedenste Anforderungen, Lösungen mit Open Source-Projekten zu finden. Gut, kommen wir gleich einmal zu dem Begriff Open Source. Ich meine, primär gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder hier weiß, um was es sich bei Open Source handelt, sonst wäre er wahrscheinlich nicht auf dieser Veranstaltung. Wie gesagt, da ich noch immer im beruflichen Umfeld auf Leute treffe, die eigentlich nicht genau wissen, was dann wirklich unter Open Source fällt, möchte ich den Begriff trotzdem hier auch noch einmal, sage ich mal, ein bisschen genauer definieren. Wie das Wort Open Source schon selber sagt, ist, das heißt, man hat Zugang zum Quellcode. Das heißt, ich bekomme eine Applikation nicht nur in ausführbarer Form, in binärer Form, sondern auch in Form des Quellcodes für Menschen leserlich. Das alleine reicht aber nicht aus, um dass es sich um Open Source handelt. Ich muss auch gewisse Rechte mit diesem Quellcode haben. Ja. Ich muss das Recht haben, den Quellcode verändern zu dürfen, ihn weiterzuentwickeln zu dürfen, Teile verändern, Teile weiterzuentwickeln, ihn zu vervielfältigen, ihn weiterzugeben und auch beliebig zu nutzen. Und das ist einfach absolut entscheidend. Ja. Wenn mir diese Rechte nicht zugestanden werden, dann handelt es sich aus meiner Sicht nicht um ein Open Source. Bei Open Source wird oft einfach von freier Software gesprochen und deshalb machen sehr viele Leute leider noch immer den Fehler, freie Software, Freeware und Open Source in einen Topf zu hauen. Das sind aber einfach komplett unterschiedliche Sachen. Freeware heißt meistens nur, dass man eine Software frei verwenden kann, manchmal auch mit Restriktionen, zum Beispiel nur für den privaten Bereich. Man hat aber im Normalfall hier keinen Zugang zum Quellcode, das heißt, man kriegt es nur in binärer Form, was ganz was anderes ist, und hier sollten einfach keine Verwechslungen passieren. Damit ich diese Rechte bekomme, die wir hier als Open Source mehr oder minder mal vordefiniert haben, sind auch Lizenzen nötig. Gibt es keine Lizenzen, habe ich diese Rechte mal grundsätzlich nicht, weil dann hat nur der Copyright Owner von der jeweiligen Programm einfach diese Rechte. Das heißt, in der Open Source Welt gibt es eben die Open Source Lizenzen, die primär dazu da sind, den Benutzern mehr Rechte zu geben als im Normalfall. Das ist der Unterschied zu kommerziellen Softwarelizenzen im Groben, die eher, sage ich einmal, die Rechte des Code Owners noch schützen sollen und eher den Benutzer, sage ich einmal, beschränken. Grundsätzlich beim Lizenzthema möchte ich auch noch kurz einhaken. Diese Lizenzen sind natürlich alles immer rechtliche Sachen. Das heißt, auch die ganzen Texte der Lizenzen sind in einer rechtlichen Sprache geschrieben, sage ich einmal, nicht für jeden Techniker immer gleich gut verständlich. Es gibt auch mit den Lizenzen immer wieder Probleme, dass die für verschiedene Länder optimiert sind, oft halt einfach für den amerikanischen Markt. Für eine Firma gilt aber immer das lokale Recht, das heißt in Österreich das österreichische Recht, in Deutschland das deutsche Recht. Manche Lizenzen sind hier schwer auslegbar, schwer zum Anwenden, kann natürlich auch immer wieder zu Problemen führen. Ich rate immer grundsätzlich allen Firmen, die das professionell einsetzen wollen, hier auch eine professionelle Beratung, sich bei irgendwelchen Rechtsbeiständen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, einzuholen. Ich persönlich habe noch nie irgendwelche rechtlichen Probleme im Zug von Lizenzen gehabt, aber man sieht doch, wenn man ein bisschen den Markt beobachtet, dass es hier auch immer wieder rechtliche Probleme gibt. Und wie gesagt, wenn man es professionell betreiben will, sollte man sich auch hier absichern. Ja, die verschiedensten Open-Source-Lizenzen selber, sage ich einmal, geben mir nicht immer auch nur Rechte. Manchmal kriege ich auch Pflichten auferlegt. Wenn ich hier mal einfach mal ein Beispiel nenne, wahrscheinlich eine der bekanntesten Software-Lizenzen überhaupt, die GNU-GPL, auch die bekannteste Open-Source-Lizenz. Dort gibt es zum Beispiel die eine Pflicht, das sogenannte Copyleft. Ja, was heißt das ganz kurz und banal ausgedrückt? Das heißt, nehme ich die Lizenz an und schaffe ich neue Werke, die auf einem Werk basieren, was unter der GPL lizenziert ist, muss das neue Werk auch wieder frei zugänglich gemacht werden. Das heißt, die Lizenz wird quasi vererbt. Hat jetzt den Sinn, dass freier Code auch immer frei bleibt. Das heißt, irgendjemand kann natürlich sich den Code nehmen oder einen Teil nehmen, darauf ein neues Produkt schaffen. Hier muss dann das neue Produkt auch wieder Open Source sein und auch wieder frei zugänglich. Das sind natürlich auch ein bisschen so Faktoren, die Firmen dann ein wenig stören, weil sie einfach was Neues schaffen und das auch mehr wieder gratis hergeben müssen. Ja, das sind einfach so, sage ich mal, Probleme, mit denen man einfach ein bisschen zu kämpfen hat. Ich persönlich finde es primär ganz gut. Es gibt aber, wie gesagt, zahlreiche Open-Source-Lizenzen mittlerweile. Verschiedenste Lizenzen haben verschiedene Verpflichtungen. Eins muss, wie gesagt, ganz klar gewährleistet sein, die Rechte, die ich eben oben genannt habe, weil sonst würde ich nicht von Open Source sprechen. Wie ich noch immer ganz gern, sage ich mal, Open Source beschreibe, Open Source ist von der Allgemeinheit für die Allgemeinheit, das heißt, jeder ist in der Lage, Open Source zu schaffen und jeder ist in der Lage, Open Source zu verwenden. Und das persönlich, finde ich, ist einfach eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Gut, schauen wir uns mal ganz kurz ganz grobe Unterschiede an zwischen normaler kommerzieller Software und Open Source. Open Source selber bietet mir so gut wie keine Garantien und Gewährleistung, da ich auch nichts für das Programm oder für die Software bezahle, was ich natürlich bei kommerzieller Software habe. Sobald hier, sag ich mal, ein Kaufvertrag in dem Sinn herrscht, gibt es rein von den lokalen Gesetzgebungen her einfach schon einmal Gewährleistung. Das ist natürlich ein grober Unterschied und für viele Firmen doch ein Problem, wenn man keine Garantie oder Gewährleistung bekommt. Als zweiten Punkt habe ich einfach mal strukturiertes Management aufgeschrieben. Was meine ich damit? Es ist mal so, sage ich mal, Open Source Software oder Projekte entstehen ganz anders als kommerzielle Software aus meiner Sicht. Gibt es ein kommerzielles Produkt, überlegt sich eine Firma, was sie verkaufen will, setzt einen Projektplan auf, macht eine Projektevaluierung und dann wird, sage ich mal, hoffentlich strukturiert eigentlich das Programm oder die Applikation entwickelt. Open-Source-Projekte entstehen anders, meistens irgendwelche, sage ich einmal, Techniker, irgendwelche Coder haben irgendeine Idee, finden vielleicht ein paar anderen in einer losen Zusammenkunft und beginnen mal an einer Applikation zu schreiben. Wenn diese dann wächst und größer wird, gibt's hier natürlich dann auch irgendwann strukturiertes Management, das ist ganz klar. Am Anfang ist es aber meistens, sage ich einmal, ein bisschen, sage ich einmal, unkoordiniert zum Teil. Man sieht auch immer wieder bei verschiedenen Projekten, dass sich hier, sage ich mal, Team-Members auf dem Projekt dann irgendwann nicht mehr einer Meinung sind, Projekte forken, Projekte branchen, Leute gehen, Leute machen dann wieder ihr eigenes Projekt. Das ist einfach der Fall, weil hier, sage ich mal, doch eher wahrscheinlich die Technik oder auch vielleicht die technische Verwirklichung von den verschiedenen Programmierern drinnen eines der Hauptziele ist und eben kein Business Case. Das muss man schon einfach, wenn man es professionell einsetzt, ab und zu auch, sage ich einmal, mit betrachten und das als ein gewisses potenzielles Risiko sehen. ja, vertraglich gesicherter Support bietet Open Source an und für sich im Regelfall, jetzt sage ich mal, so natürlich nicht an. Kommerzielle Software, ganz klar, ist einer der Business Cases. Ja. Lizenzkosten, Open Source habe ich keine, kommerzielle Software habe ich im Regelfall natürlich eine, entweder ist es ein One-Time-Fee beim Kaufen oder jährlich, monatlich, was auch immer, kommt auch aufs Businessmodell der jeweiligen Firma an. Dafür bekomme ich bei Open Source, wie gesagt, den Source Code und die Rechte daran, was ich im Normalfall bei kommerzieller Software nicht habe. Natürlich gibt es hier auch verschiedene Formen und Arten, dass ich den dann auch irgendwo bekomme, ist aber natürlich nicht der Regelfall und meistens mit deutlich höheren Kosten verbunden. Ja, meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach ziehen Firmen meistens immer nur Open Source in Erwägung, um Kosten zu sparen. Das heißt, sie wollen Third-Party-Kosten eliminieren oder stark verringern und wollen somit auf freie Produkte setzen, da sie da glauben, sage ich mal, einfach höheren Profit oder höheren Gewinn einfahren zu können. Warum lassen sie es dann oft doch? Weil ihnen das Risiko zu hoch ist, weil sie eigentlich nicht genau wissen, wie sie mit dieser Unbekannten umgehen sollen, da sie ja hier eben keinen Support oder keine Gewährleistung haben. Das Erste, was ich dann meistens diesen Firmen auch gerne sage, ist, Kostenersparnis ist nur sehr relativ. Open Source hat natürlich keine Lizenzkosten, das ist ganz klar. Will man es aber professionell einsetzen, muss man auch Geld investieren, nämlich in Form von Know-how und Ressourcen. Und überall im professionellen Bereich bei Firmen kostet Know-how und Ressourcen einfach Geld. Man muss sich mit der Applikation, die man einsetzt, auseinandersetzen. Man muss hier auf jeden Fall mehr eigenes Know-how aufbauen, als wenn man was kauft, wo man wirklich abgesicherte Verträge hat. Ich persönlich sehe das grundsätzlich ein bisschen anders. Ich habe das mal einfach nur so mit Schlagworten auf diese Slide da geschrieben. Open Source ist Freiheit. Freiheit ist für mich Sicherheit, auch im professionellen Bereich. Kommerzielle Software ist Abhängigkeit und eine Abhängigkeit zu haben, ist immer ein Risiko. Was ich genau jetzt damit meine, sage ich einmal, komme ich dann am Ende des Vortrags nochmal drauf zurück, da ich hoffe, dass ich jetzt im Laufe der Präsentation, sage ich mal, das klar herauskristallisiert. Ja. Schauen wir uns mal jetzt grundsätzlich an, wie das im professionellen Bereich ausschaut, wenn man dort Software erzeugt, Software einsetzt, Software verwendet. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur drei Gruppen im professionellen Bereich, die mit Software in Verbindung kommen. Ja. Wir haben die Endbenutzer, wir haben die Administratoren und wir haben die Softwareentwickler. Das heißt, die Endbenutzer sind genau diejenigen, die die Software verwenden. Das heißt, die interessieren sich eigentlich nicht wirklich für die Software, sondern nur für die Verwendung selbst. Das ist im Endeffekt jeder Büroangestellte, der eine Textverarbeitung oder eine Tabellenkalkulation hat. Wir haben die Gruppe der Administratoren. Das sind diejenigen, die quasi den klassischen IT-Support machen. Das heißt, Software installieren, integrieren, konfigurieren und die End-User supporten. Aber eben selber keine Software, sage ich mal, entwickeln. Und dann gibt es die Gruppe der Softwareentwickler. Das sind halt die tatsächlichen Coder, die halt einfach die Software schreiben, die Fixes schreiben und den Third-Level-Support möglicherweise für die Administratoren machen. Natürlich gibt es in der wirklichen Welt, sage ich mal, ein bisschen Graubereiche, dass manche Personen in verschiedenen Gruppen sind und so weiter. Das ist eh ganz klar, aber für die Einfachheit halber der Darstellung kommt man einfach mit den drei Gruppen schön aus. Die drei Gruppen können, sage ich mal, die verschiedensten Konstellationen zueinander haben. Sie können alle in einem Unternehmen sein, können in mehreren Unternehmen sein, manche Gruppen können doppelt vorkommen. Gibt es zahlreiche verschiedenste Varianten. Ist es immer zwischen zwei Firmen, ist hier immer eine rechtliche Basis da im professionellen Bereich. Das heißt, hier gibt es immer Gewährleistungen, hier gibt es immer Garantien und hier gibt es meistens auch immer einen Supportvertrag. Das heißt, hier hat man einfach rechtliche Verpflichtungen als Firma gesehen, denen man nachkommen muss. Ist es innerhalb einer Firma, schaut die Situation ein bisschen anders aus. Man hat hier nicht so direkt die rechtlichen Verpflichtungen nach außen. Man hat natürlich auch Verpflichtungen innerhalb der Firma und muss auch hier natürlich eine gewisse Qualität liefern, um die interne Qualität zu halten. Ist aber einfach eine bisschen andere Situation. Schauen wir uns mal das grob anhand eines, sag ich mal, ganz banalen Beispiels, einfach aus der Luft gegriffen habe, mal an, wie das meiner Erfahrung nach heutzutage mit Software ausschaut. Das heißt, wir haben eine Firma, die irgendeine Software benötigt. Ich habe einfach irgendeine kleine Web-Applikation jetzt hier als Beispiel genommen. Die Firma ist möglicherweise eine nicht allzu große Firma, hat einen IT-Dienstleister, wo sie diese Software kauft. Das ist hier unsere Firma B. Unsere Firma B ist aber ein reiner IT-Dienstleister, eben kein Softwareentwickler. Das heißt, er hat verschiedene Zulieferfirmen, also verschiedene Software im eigenen Portfolio hat. In dem Fall kauft unsere Firma B diese Web-Applikation für die Firma A bei der Firma C zu. Firma C ist eine Softwareentwicklungsfirma, die sich aber auch nur auf ein gewisses Thema spezialisiert hat. Hier zum Beispiel eben diese Web-Applikation. Dass die Web-Applikation aber lauffähig ist, braucht man natürlich ein gewisses Environment. Das Environment kauft die Firma C dann natürlich bei einer anderen Firma wieder zu, bei der Firma D. Sie wollen nicht alles selber entwickeln. Jede Firma setzt irgendwo auf was Bestehendes bereits auf. Das heißt, die kaufen hier als Beispiel einfach eben einen Webserver, eine Datenbank, einen Webframework zu. Webserver braucht man natürlich, dass die Applikation, sag ich mal, erreichbar bin. Framework verwendet man einfach, um User Authentication möglicherweise zu handeln, Session Management und so weiter. Datenbank hier einfach, um, sage ich einmal, die Komm- und Gehzeiten der End-User in der Firma A zu speichern. Die Firma C nimmt die Third-Party, die sie gekauft haben, machen daraus ein komplettes Produktbundle und verkaufen es an die Firma B. Schreiben der Firma B vielleicht in dem Fall noch vor, was für eine Hardware sie brauchen, zumindest quasi die Kapazität bei diesen Nutzeranzahlen und vielleicht auch das Betriebssystem. Und die Firma B macht dann eine Gesamtlösung für die Firma A. Alle Pfeile hier dargestellt heißt, hier sind rechtliche Verbindlichkeiten, hier sind Garantien, hier sind Gewährleistungen, hier sind Wartungsverträge. So schaut es aus meiner Sicht heutzutage einfach sehr, sehr, sehr oft aus. Nur halt, dass es deutlich komplexer ist und deutlich mehr Firmen, sage ich mal, involviert sind. Das heißt, diese Baumverzweigung da ist deutlich mehr. Wie schaut das Ganze jetzt aus, wenn wir hier einen Fehlerfall hätten? Das heißt, in unserer Firma A kommt irgendjemand in die Firma, drückt auf Kommen, nichts passiert. Der meldet sich bei seinem Next Level of Support, das heißt bei seinem IT-Dienstleisterfirma, der Firma B. Dort wird sich ein Support-Techniker das anschauen, wird überprüfen, ob der Mitarbeiter der Firma A einen Fehler gemacht hat, wird dann halt, sage ich einmal, alles, was in seinem Rahmen ist, überprüfen, also nur Konfiguration und so weiter. Wird dann noch eine Fehleranalyse machen, ob es Betriebssystem oder Hardware-Problem ist oder ob es in der Web-Applikation ist. Ist es in der Web-Applikation, macht er ein Ticket bei der Firma C auf. Dort beginnt das Spiel wieder von neuem. Die schauen nach, ist es in ihrer Web-Applikation oder ist es in ihrem Third-Party zukaufen. Und das Ticket wird wieder weitergeschoben zur nächsten Firma. So lang wird das meistens, sage ich mal, hin und her geschoben, bis sich dann irgendjemand dafür zuständig fühlt. Der fixt dann endlich hoffentlich das Problem. Und das ganze Weg geht wieder retour. Hier sage ich mal, grundsätzlich mal schon zu beachten, wenn ich als Firma B zum Beispiel meiner Firma A Lösungszeiten garantiere, dass ich hier immer die Lösungszeiten länger sind als die, die ich mir von der Firma C garantieren lasse. Zum Beispiel habe ich eben 5 Tage Lösungszeit bei der Firma A für Probleme, muss ich einen Vertrag aufsetzen gegenüber Firma C mit nur 4 Tage. Das heißt, je mehr sich das nach rechts verschiebt, desto kürzer wird einfach auch manchmal problematisch, ist manchmal nicht möglich. Manchmal hat man, sage ich mal, gegenüber den Kunden kürzere Lösungszeiten gegenüber seinen Lieferanten, was sich wirklich zu Problemen auswirken kann. Kommt natürlich immer darauf an, in was für einer Branche man definitiv tätig ist, ob man irgendwo im High-Availability-Sektor tätig ist, also im Telekommunikationsbereich, kann sich das wirklich zu Problemen auswirken. Das heißt aber, das ganze System basiert darauf, dass es hier eine geschlossene Supportkette gibt, vom Benutzer bis zu jeder Firma, die einen Teil einer Applikation entwickelt. Ja, Schauen wir sich mal an, dann in verschiedenen Szenarien, wie das ausschaut, wenn wir dann Open Source einsetzen oder Teil einer Applikation Open Source einsetzen. Was ändert sich für die jeweiligen Firmen dann? Für den Endbenutzer ändert sich eigentlich nichts. Der Endbenutzer ist laut meiner Definition, sage ich einmal, jemand, der ausschließlich Software verwendet. Das heißt, er tut weder Software administrieren noch Software entwickeln. Somit muss er im professionellen Bereich immer einen Next Level of Support haben. Hat er den nicht, ist er automatisch Teil der Administratorgruppe, weil er ja dann selber seine Software administrieren muss. Das heißt, für den Endbenutzer selber ist die Softwarelizenz irrelevant und der Endbenutzer selber wird sich auch nicht einmal für die Softwarelizenz interessieren, sage ich einmal, die klassischen Mitarbeiter. Ja. Schauen wir uns jetzt nochmal, also Firma B, wir schauen uns jetzt, sage ich mal, drei Szenarien an, alle aus der Sicht der Firma B, könnten natürlich auch genauso sein aus der Sicht der Firma C mit dem Lieferant der Firma D. Im ersten Fall haben wir noch durchgehend kommerzielle Software, das heißt, wir haben eine geschlossene Supportkette. Das ist natürlich hier positiv, weil alle Probleme, die entstehen und für die ich nicht, die nicht in meine Zuständigkeit fallen, kann ich als Firma weiterschieben und ich kann die Verantwortung auch somit weiterschieben. Nachteil ist hier sicher Kosten. Ich habe sicher Anschaffungskosten für die Software sowie auch laufende Kosten für Wartung. Was ich persönlich aber hier, sage ich einmal, viel risikoreicher sehe oder eigentlich auch das größte Problem ist, dass ich hier als Firma B eine Abhängigkeit zur Firma C schaffe. Und Abhängigkeiten sind für mich eigentlich irgendwo das größte Problem. Ich habe da mal, sage ich mal, drei Beispiele nur aufgeschrieben, wobei das erste sicher ein Worst-Case-Szenario ist, wo sich so eine Abhängigkeit wirklich zu einem massiven Problem entwickeln kann. Gehen wir mal davon aus, dass unsere Lieferant, die Firma C, in Konkurs geht. Ich habe zwar bis zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, schöne Wartungsverträge gehabt, wo alle Lösungszeiten und alles vordefiniert sind. Zum Zeitpunkt, wo die Firma aber in Konkurs geht, ist das, sage ich einmal, nichtig, weil die Firma eigentlich keinen geordneten Zustand mehr hat. Das heißt, auch die Verträge wären hier sicher nicht mehr erfüllt. Ich habe aber vielleicht als Firma B noch immer gültige Wartungsverträge mit zu meinen Kunden, wo ich noch immer definierte Lösungszeiten habe, die ich dann somit nicht erfüllen kann. Ja. Ich habe keinen Code, ja. Das heißt, ich kann technisch Probleme nicht lösen. Das ist mir einfach nicht möglich. Wir haben auch in der Vergangenheit, hat man auch gesehen, dass auch große Firmen in Konkurs gehen können. Vor ein paar Jahren, der Telekom-Riese Nortel Networks ist Konkurs gegangen, einer der führenden Telekom-Unternehmen. Und ich sage auch, mit dem Konkurs einer großen Firma fallen oft viele kleine Firmen mit, was man aber dann einfach nicht so sieht, weil es hier einfach direkte Abhängigkeiten gibt. Verwende ich Open Source, habe ich dieses Problem nicht, da ich Teil des Produktes bin, dadurch ich den Code besitze und auch Rechte am Code habe. Kaufe ich auch Open Source zu und die Firma, wo ich zukaufe, geht in Konkurs, habe ich nachher trotzdem selber den Code. Das heißt, ich kann technisch das Problem lösen. Kann natürlich sein, dass ich im Moment dann nicht das Know-how oder die Ressourcen habe, aber das kann ich mir zukaufen. Aber ich habe die Basis dafür, dass ich selber lösen kann. Besitze ich nicht den Code, habe ich definitiv nicht technisch die Basis, irgendwelche Probleme dann selber zu lösen. Und das sehe ich halt als relativ großes Risiko eigentlich an. Als zweites Beispiel habe ich Request for Feature geschrieben. Oft ist es auch so, man implementiert eine Lösung bei einem Kunden. Nach 2 oder 3 Jahren hat der Kunde irgendwelche neuen Wünsche, irgendwelche neuen Funktionalitäten, die er gerne hätte, sind leider nicht auf der Roadmap von meinem Lieferanten. Da sich mein Lieferanten die Software etwas in eine andere Richtung bewegt als das Business von meinem Kunden. Man kann dann natürlich immer anfragen für Change Request oder Request for Feature. Ist aber leider oft so, meiner Erfahrung nach, dass wenn mein Lieferant nicht das Interesse hat, seine Software in diese Richtung zu entwickeln, dass diese Requests for Features sehr, sehr teuer werden und manchmal eigentlich nicht leistbar, beziehungsweise auch nicht dem wirklichen Funktionalitätenaufwand, der entsteht, sage ich einmal, passend sind. Ja. Auch hier habe ich mit Open Source einfach mehr Möglichkeiten, da ich ja wie gesagt den Quellcode besitze. Das heißt, ich habe Möglichkeiten selber oder einfach auch bei anderen Firmen anzufragen, ob sie mir diese Funktionalitäten in dieses Open Source Projekt hineinprogrammieren, in Form von Modulen oder was auch immer, Branch oder auch was im Mainstream kommt. Das heißt, man hat auch hier wieder einfach mehr technische Möglichkeiten und ist nicht abhängig von meinem Lieferanten oder von der Firma, die der alleinige Code-Owner ist. Als letzten Punkt habe ich noch Support aufgeschrieben. Ich habe auch irgendwie einfach die Erfahrung gemacht, gehört man nicht zu den Top 10, Top 50 oder Top 100 Kunden irgendeiner Firma, ist man oft für eine große Firma relativ uninteressant, wird oft einfach nicht in dem nötigen Maße auf eigene Probleme eingegangen. Vor allem halt, wenn man wirklich mit sehr großen Unternehmen zu tun hat. Hier ist es auch einfach mit Open Source leichter. Wie gesagt, ich kann hier auch mir Hilfe von extern holen. Ich muss nicht nur zu der einen Firma gehen. Jeder kann den Code lesen, jeder kann sich den Code anschauen und somit kann ich hier viel besser am freien Markt agieren. Gut, zweites Szenario. In dem Fall kauft jetzt die Firma B auch noch immer eine Applikation, die sie weiterverkauft bei der Firma C zu. Es handelt sich aber hier um eine Open-Source-Applikation, die sie zukauft. Schon mal die Grundfrage, warum sollte man etwas kaufen, was man eigentlich gratis bekommen kann, indem man sich es einfach nur, sage ich mal, aus dem Internet herunterlädt? Was man hier eigentlich einfach macht, ist, man kauft sich hier für ein freies Produkt Garantien und Gewährleistungen ein. Sobald ich was kaufe, ist eben, wie gesagt, vom gesetzlicher Basis her Gewährleistung gegeben. Und es ist im Endeffekt nichts anderes, als man einfach gewisse Tätigkeiten, ein gewisses Know-how in dem Fall auch sozusagen outsourced. Das heißt, die Firma, bei der ich die Open-Source-Applikation einkaufe, die erledigt für mich verschiedenste Dinge. Diese, sage ich mal, wenn eben Open Source verkauft wird, wird das oft Enterprise-Version genannt, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Produkt an, wie das im Endeffekt gemacht wird. Manchmal sind auch bei Enterprise-Versionen natürlich zusätzliche Tools dabei. Meistens ist es aber nicht der Kern der Applikation, sondern, sage ich mal, nur was im Management- und GUI-Bereich rundherum. Bei Enterprise-Versionen haben durchaus für mich ihre Berechtigung, absolut, sind auch teilweise gute Sachen. Man muss hier nur auch einige Sachen beachten. Eine Enterprise-Version ist zwar Open Source, kann man aber als Kunde nicht rein als Open Source sehen, ist so ein bisschen eine Hybrid-Sache, weil ich bekomme dann meistens nur die Gewährleistung, den Support auf exakt die Release, die mir diese Firma liefert. Das heißt, ändere ich dann selber was im Code, das heißt, verwende ich es wie Open Source, dann wird mir meistens die Firmen hier keine Garantie oder keine Gewährleistung mehr geben. Oft sind auch die Enterprise-Versionen, sage ich mal, weiter hinter dem eigentlichen Projekt. Klar, die Firmen machen das so, sie nehmen halt irgendeinen Release-Stand, den Release-Stand testen sie, verifizieren sie, machen teilweise auch Patches dafür und so weiter, bundeln das dann und liefern das dann aus. Da ist man oft halt dann doch einige Releases weiter hinten. Ja, manchmal, bei manchen ist es sogar 1 oder 2 Jahren. Also bei Enterprise-Linux-Versionen ist man dann doch von Kernel oder, keine Ahnung, Python und so weiter einfach einige Releases hinter dem Community-Stream hinterher. Macht nur dann Sinn, das auch zu verwenden, wenn ich mit diesen Releases leben kann. Kaufe ich mir eine Enterprise-Linux und beginne ich dort, Kern zu ändern, beginne ich dort verschiedenste andere Sachen zu ändern, Webserver, Python, was auch immer, macht es mir nicht wirklich viel Sinn, weil für die von mir selbst installierten neueren Versionen wird mir meine Lieferfirma dann nicht gerade stehen, wenn es dann dort Probleme gibt. Ja. Gut, drittes und letztes Szenario. Unsere Firma B entschließt sich hier, sage ich einmal, wirklich Open Source einzusetzen, das heißt nichts zuzukaufen, einfach ein freies Projekt zu nehmen und dieses, sage ich mal, weiter zu verkaufen. Am ersten Blick ist hier natürlich oft das, was quasi den Firmen gefällt, ist, dass der theoretische Gewinn sich steigern könnte, da ich keine Third-Party-Kosten habe, also keine Anschaffungskosten und auch keine Wartungskosten. Aber das Risiko steigt natürlich, weil sobald es, sage ich einmal, ein Problem in der Software gibt und ich vertragliche Verpflichtungen mit der Firma A habe, bin ich auch dafür alleinig dann zuständig vielleicht nicht, aber verantwortlich, dass das Problem zeitgerecht gelöst wird. Das heißt, ich kann es nicht mehr weiterschieben. Somit muss ich halt bei mir in der Firma zumindest Prozeduren oder eben auch, sage ich einmal, Know-how und Ressourcen haben, die in der Lage sind, oft auch eben mit Hilfe der Community, das Problem zeitgerecht zu lösen. Und dafür muss man halt sicherlich auch einfach Geld investieren. Wenn man jetzt so ein Szenario macht, das heißt, dass man wirklich ein freies Open-Source-Projekt einsetzt, was ich eigentlich auch relativ oft mache im beruflichen Umfeld, sollte man halt auf jeden Fall sich wirklich ein Bild von diesem Open-Source-Projekt machen, was man einsetzt. Man muss, sage ich mal, sich so ehrlich sein und auch sagen, nicht jedes Open-Source-Projekt ist für den professionellen Einsatz gedacht. Wenn man als Firma mit einer anderen Firma Geschäfte macht, sollte man sich auch immer ein Bild von der anderen Firma machen. Das heißt, wenn mir eine Firma sagt, sie wird mir ein Projekt realisieren, macht ein seriöses Unternehmen, schaut, hat die andere Firma wirklich das Know-how, hat die Firma die anderen Kapazitäten, um dieses Projekt, sage ich einmal, zu erledigen. Wie steht die andere Firma auch finanziell da? Niemand mag Geschäfte mit einer Firma machen, die kurz vor dem Konkurs steht. Und gewisse Recherchen muss man einfach auch machen, wenn man mit Open-Source-Projekten im professionellen Bereich arbeiten will. Es kursieren auch dort noch immer sehr viele Projekte, sage ich einmal, die mittlerweile eigentlich fast schon tot sind. Das heißt, die Webseiten und alles ist eigentlich noch schön da, nur es gibt hier teilweise keine Änderungen mehr, es gibt hier keine Fixes mehr, es gibt teilweise keine Weiterentwicklungen mehr. Das heißt, das Erste, was ich hier immer grundsätzlich mache, ist, ich mache mir schon ein Bild von der Größe des Projektes und wie sehr das Projekt eigentlich noch, sage ich einmal, lebt und beliebt ist. Ganz einfache Sachen kann man da einfach machen als Beispiel. Also ich schaue halt dann immer gerne ins SVN oder ins Git rein und schaue, ob hier wirklich noch, sag ich mal, Code-Changes stattfinden oder wie viele Code-Changes noch stattfinden. Ein guter Hinweis ist auch immer, ob es eine Doku gibt. Gibt es ein Support-Forum? Unterhalten sich Leute über das Projekt? Gibt es hier auch tatsächlich eine Community? Passiert hier einfach noch was? Auf tote Projekte setzen kann sich relativ, sage ich einmal, auch schlecht auswirken. Grundsätzlich ist es halt, sage ich mal, in der Open-Source-Welt nach meiner Erfahrung nach halt der Erfahrungsaustausch immer einer der wichtigsten Sachen. Ich persönlich bevorzuge auch hier, sage ich mal, immer ein bisschen den persönlichen Erfahrungsaustausch, weil es ein bisschen eine andere Seriosität hat. Ich google auch irrsinnig viel und ich google auch immer mal jedes Problem, was ich nicht selber auf Anhieb lösen kann. Das ist, glaube ich, der normale Ansatz. Lese dann auch sehr viel in Foren und nehme auch die Informationen, die ich aus Foren kriege, dankbar an. Und die sind auch ganz wichtig. Aber ich würde es halt immer gegenchecken und selber überprüfen. Ich würde hier niemandem blind vertrauen. In einem Forum wird leider Gottes manchmal auch relativ viel schnell hineingeschrieben, ohne dass derjenige das wirklich im vollen Zusammenhang, sage ich mal, überprüft hat. Wenn ich mit jemandem persönlich spreche oder jemanden persönlich kenne, habe ich einfach ein größeres Bild, ein allgemein Bild und ich kann mich mehr darauf verlassen oder ich kann besser einschätzen, wie seriös derjenige ist. Grundsätzlich sage ich, wenn man Open Source professionell einsetzen will, muss man testen. Da kommt man nicht dran herum, sage ich, ja. Weil verifizieren ist einfach die beste Sicherheit, die man hat, das nötige Wissen und die Sachen, sage ich mal, ausprobieren. Ja, noch als kleines Beispiel, was ich da eben geschrieben habe, zum Beispiel Binaries oder selbst kompilieren. Man hat oft auch, sage ich mal, die Möglichkeiten, zum Beispiel schon die pre-compiled binaries von irgendeinem Projekt zu nehmen, die einfach auf seiner Maschine zu installieren, diese auszuführen und so das Ganze, sage ich mal, zum Laufen zu bringen. Man kann natürlich auch den kompletten Source-Code auschecken und alles selber kompilieren. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn, wo sind die Unterschiede? Im Normalfall handle ich das eigentlich so, dass wenn ich Applikationen habe, die ich weiß, dass sie stabil sind, wo ich viel Erfahrung habe, wo ich vielleicht nicht die neuesten Funktionalitäten verwende, verwende ich auch die fertigen Binaries. Warum? Weil es einfach oft praktischer, einfacher und schneller ist und weniger Aufwand ist. Aufwand ist im professionellen Bereich immer Kosten, weil es Arbeitszeit ist. Verwende ich aber eine Applikation, die ich noch nicht so gut kenne, die vielleicht noch neuer ist, oder ich verwende hier die neuen oder letzten Funktionalitäten, kompiliere ich es eigentlich immer lieber selber, weil ich mit dem Risiko umgehen muss, dass ich vielleicht irgendwann schnell irgendeinen Fix brauche. Und wenn ich dann beginne, Sourcen zu patchen für meinen Fix, den ich vielleicht schon im Live-Betrieb im Feld draußen habe, und ich muss dann erst mein komplettes, sage ich mal, Compile-Environment und mein Bundling für die Software und wie ich es ausliefere, dann erst aufsetzen, das kann mich dann wertvolle Zeit, sage ich einmal, kosten. Es sind da oft auch viele Dependencies und so weiter. Man sollte sich dann auch quasi, wenn man selber kompiliert, irgendwas mit Releases Gedanken machen. Das heißt, in manchen Fällen macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, das selber zu kompilieren. Manchmal ist es aber einfach kostengünstiger und somit effektiver, wenn man einfach die Binaries verwendet. Aber das sind halt einfach die ganzen Sachen, was ich meine. Man braucht einfach ein bisschen Know-how und man braucht einfach ein bisschen Erfahrung, um mit Open Source, sage ich einmal, im professionellen Bereich umgehen zu können. Wenn man das hat, ist man aus meiner Sicht oft besser bedient als mit kommerzieller Software. Ja, wann entscheiden sich Firmen für Open Source? Meine Erfahrung leider nur dann, wenn der Business Case stimmt. Das heißt, wenn man ein Projekt hat und zwei Wege evaluiert, einer mit kommerzieller Software und einer mit Open Source, wird im Regelfall der genommen, der den größeren Gewinn verspricht. Hängt natürlich viel von der Evaluierung ab und auch wie viel man da, sage ich mal, Risikofaktor mit reingenommen hat. Aus meiner Sicht ist einer der größten Benefits, die uns Open Source bietet, dass wir eigentlich hier keine direkte Abhängigkeit von einer anderen Firma haben. Ja, Abhängigkeiten können hohe Kosten erzeugen, wenn es nämlich zu Problemen kommt. Bei Open Source habe ich das nicht. Ich bin Teil des Projekts, da ich den Code besitze. Ja, jetzt noch einmal meine Slide eben vom Anfang. Open Source ist Freiheit, Freiheit ist Sicherheit. Die Sicherheit habe ich, da ich einfach den Code habe. Ich habe technisch alle Möglichkeiten, sage ich einmal, alle Fehler zu beheben. Das ist für mich auch aus Firmensicht einfach eine große Sicherheit. Kommerzielle Software ist Abhängigkeit. Abhängigkeit ist Risiko. Das heißt, ich bin abhängig von derjenigen Firma, der der Code-Owner ist. Natürlich kann ich immer wieder auf neue Firmen dann umsteigen, muss aber vielleicht bei meinen Kunden dann auch, sage ich einmal, wieder viel ändern, was auf jeden Fall mit viel Kosten verursacht wird. Ja, sage ich mal, das ist meine Sichtweise auf Open Source und warum eigentlich Open Source, sage ich mal, eine wirklich gute Sache ist und warum auch Open Source, sage ich mal, im professionellen Bereich absolut die Berechtigung hat. Und wenn man mit ein bisschen, sage ich mal, Geschick an die Sache rangeht und ein wenig Erfahrung damit hat, kann man es sicher kostengünstiger, sage ich mal, implementieren und man hat einfach halt wirklich den großen Benefit, dass man den Code auch hat und auch somit auch Teil des Produkt werden kann, wenn man das will. Gut, das war mein Vortrag. Sage ich mal auf jeden Fall vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, gerne jetzt, gerne per E-Mail oder auch halt sonst. Ich bin sicher noch bis Samstag da auf der Convention.